Dolle Geschichte. Ne? Naja, Wiedererkennungswert. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich dafür, dass ich heute wieder hier stehen darf und zu euch sprechen darf. Ich muss das immer wieder zu Anfang sagen, ich bin kein Pastor und auch kein Prediger oder sonst was und habe auch nicht Theologie studiert und noch nicht mal ausreichend im Gottes Wort gelesen. Und ich bin oder ich stehe hier nicht, um euch die Bibel auszulegen oder irgendwie sowas oder theologische Abhandlungen zu halten oder zu erklären. Wenn Ingmarie als Lehrerin vor ihrer Schulklasse gestanden hat, dann wusste sie mehr als ihre Schüler. Wenn die denen Mathe beigebracht hat, dann wusste sie ganz genau, wovon sie spricht. Das ist bei mir anders. Ich bin selber Schüler. Ich bin Schüler von Jesus, Jünger von Jesus. Und das, was ich euch erzähle oder was ich hier spreche, das sind vielleicht die Dinge, die mir in der Vergangenheit, in den letzten Wochen durch den Kopf oder auch durch das Herz gegangen sind und die ich gerne mit euch teilen möchte. Und das eine oder andere, das mag euch vielleicht bekannt vorkommen oder das mag auch für euch passen, andere Sachen sind vielleicht gar nicht zutreffend. Und dann bitte ich dafür einfach schon mal um Entschuldigung. Ich möchte erstmal mit uns beten. Ja, lieber Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um ja, dir Lieder darzubringen, von dir zu hören, von deinem Wort her, dass du uns füllen willst, dass du uns erfrischen willst, Herr, und dass du uns Kraft geben willst für die kommende Woche, Herr, dass wir keine Weisen sind, Herr, sondern dass wir dich als unseren himmlischen Vater haben. Und Jesus, dass du uns ja dazu würdig gemacht hast, dass wir zum Vater kommen dürfen, Herr, dafür danke ich dir. Ich danke dir für jeden, der hier ist, Herr, und bitte dich auch, dass du die grüßt, die heute nicht herkommen konnten oder wollten, Herr, aus welchem Grund auch immer, Herr. Und dass du uns Einheit schenkst mit allen anderen deinen Kindern in anderen Gemeinden hier in Diepholz oder in der ganzen Umgebung, Herr. Danke, dass du der mächtige Herr bist und König, Herr. Und ich bitte, Herr, dass du, egal was ich spreche, Herr, dass du es durch deinen Heiligen Geist einfach auch verwandelst, so dass es an die richtige Stelle kommt und richtig ankommt, Herr. Du weißt, ohne dich geht gar nichts, Herr. Ich lobe und preise deinen heiligen Namen. Halleluja. Amen. Ja, ich möchte mit euch heute zusammen über Beziehungen nachdenken. Nein, richtiger ist eigentlich über die Beziehung nachdenken, nämlich über die Beziehung zu Jesus, unserem treuen Freund, wie wir immer so gerne sagen, der immer für uns da ist und uns ermöglicht, mit Gott, dem Vater, zusammen zu sein. In der Bibel, dem Wort Gottes, wird ja an vielen Stellen beschrieben, dass wir uns nicht so einfach Gott nähern können. Gott, der ist heilig und fehlerlos, der ist mächtig, erhaben und gerecht. Und wir Menschen, wir sind in Gottes Augen schuldig, mit und durch die Sünde verschmutzt. Schon zu Anfang der Bibel lesen wir im 2. Mose, Kapitel 3, ab Vers 4, dass Mose zu Gott, den Gott ja selber auserwählt hat und große Aufgaben für ihn hatte, sagt: Als aber der Herr sah, dass Mose zu ihm, Gott, im brennenden Dornbusch herantreten wollte, sagte er: Komm nicht näher. Zieh mal erstmal deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Im 1. Timotheus 2, Vers 5 lesen wir: Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Also ist für mich und hoffentlich auch für euch klar, dass Jesus, der Wegbereiter, die einzige Möglichkeit für uns ist, damit wir zum Vater überhaupt kommen dürfen. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus zu Thomas, seinem Jünger: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, Jesus ist schon etwas sehr, sehr Besonderes für uns Menschen. Und somit ist die Beziehung zu Jesus auch etwas ganz Besonderes. Jeder Mensch hat ja irgendwelche Beziehungen. Manchmal zu Dingen oder auch zu Tieren und natürlich auch zu Menschen. Es gibt geschäftliche Beziehungen und familiäre Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, gewollte und auch jede Menge ungewollte Beziehungen und so weiter. Eins aber gilt für alle Beziehungen. Man muss sie leben, mit Leben erfüllen und pflegen. Wenn man eine Beziehung nicht lebt und nicht pflegt, dann erkaltet sie und sie stirbt letztendlich ab. Bei einer schlechten Beziehung, die so endet, bleibt vielleicht nur ein ungutes Gefühl oder vielleicht Groll zurück. Oberflächliche Beziehungen, die geraten wahrscheinlich mit der Zeit vollkommen in Vergessenheit und man erinnert sich eigentlich gar nicht noch dran. Bei einer Liebesbeziehung, die zu Ende geht, da bleibt vielleicht ein bisschen Sehnsucht zurück. und ja, vielleicht viele Gedanken an die gemeinsame Zeit oder Zeiten, die man zusammen verbracht hat. Eine Beziehung zu einem Menschen leben, die Beziehung pflegen, wie macht man das eigentlich? Habt ihr da Vorschläge oder habt ihr Erfahrungen? Wie pflegt ihr eure Beziehung? Ihr wisst es nicht. Naja, oder wollt es mir nicht sagen? Bitte? Ja, wenn ich eine gekriegt hätte, hätte ich das gut gefunden. Zeit. Ja, genau, man muss sich Zeit nehmen füreinander. Zeit miteinander verbringen. Die gemeinsame Zeit ausfüllen, das ist wertvolle Zeit. Manche Beziehungen, die sterben, einfach weil wir keine Zeit dafür haben. Richtiger wäre wohl, wenn wir sagen würden, dass wir uns keine Zeit dafür nehmen wollen. Denn Zeit ist wohl die weltweit am gerechtesten verteilte Ressource. Jeder Mensch, ob arm, ob reich, ob alt, ob jung, bekommt jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung gestellt. Jeder bekommt gleich viel, und zwar jeden Tag. Da könnt ihr ruhig mal drüber nachdenken. Wofür wir diese Zeit aber verwenden, das liegt zum großen Teil bei uns selbst. Ich nehme mir Zeit für dieses oder jenes. Willst du eine Beziehung leben, erleben, dann nimm dir Zeit dafür. Nimm dir Zeit für deine Beziehung zu Jesus. Nun magst du fragen, wie man eine Beziehung pflegen kann zu jemandem, den man gar nicht sieht und vielleicht auch nicht hört und eigentlich gar nicht weiß, wie das Gegenüber aussieht. Ja, das sind schon berechtigte Einwände. Jesus sagt, so lesen wir es in Johannes 20, Vers 29, Thomas, das ist der ungläubige Thomas, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das sind wir. Hoffentlich. Eine der Möglichkeiten, eine sehr, sehr wichtige und gute Möglichkeit, die Beziehung zu Jesus zu pflegen, ist das Gebet. Durch Gebetszeiten zu pflegen. Ja, nicht nur zu pflegen, sondern so am Leben zu erhalten und auch die Beziehung auszubauen, zu stärken und zu intensivieren. Einfach beten, sagt man ja. Da müssen wir einfach mal dafür beten. Oder da hilft nur noch beten. Womit man ja eigentlich sagt, dass man schon alles Mögliche andere ausprobiert hat und dass es anscheinend nicht geholfen hat. Im Alltag, im Umgang mit Problemen, vielleicht mit Krankheiten und so weiter. Wenn man nicht mehr weiter weiß, was man zu einer Sache sonst noch sagen soll, dann kommt uns über die Lippen, da müssen wir einfach mal dafür beten. Wer hat das nicht schon mal zu jemandem gesagt? Und wer hat diesen Tipp nicht schon mal einfach weitergegeben? Aber ist das auch wirklich so einfach? Ich stelle für mich immer wieder fest, dass es mit dem Beten doch nicht immer so ganz so gut und einfach klappt, wie ich mir das wünsche. Frage an die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, Annemie zum Beispiel, kann man Beten eigentlich lernen? Und wie hast du Beten gelernt und wer hat es dir beigebracht? In der Not hast du Beten. Genau, das heißt ja auch, die Not lehrt beten. Das ist vielleicht was Wahres dran. Aber interessant finde ich übrigens, dass selbst die Jünger von Jesus, die ja jeden Tag mit ihm unterwegs waren, ihn gefragt haben, wie sie beten sollen. In Lukas 11, Vers 1 lesen wir, einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprachen ihn seine Jünger an und sagten, Herr, sag uns doch mal, wie wir beten sollen. Selbst Johannes der Täufer, der hat seinen Jüngern das Beten gelernt. Die Antwort von Jesus, ich glaube, die kennt so ziemlich jeder. Das ist nämlich das Vaterunser. Ja, da habe ich ja schon mal was, womit ich arbeiten kann. Ich bete übrigens das Vaterunser vor allem dann, wenn mir sonst gar nichts einfällt. Und manchmal oder meistens ist es auch so eine Art Einstieg für mich zu einem weiteren Gespräch. Soll heißen, zum weiteren Gebet. Sowas wie eine Art Anklopfen bei Jesus vielleicht. Und jetzt kommt eigentlich schon die Frage zum Wann. Wann ist eine gute Zeit für ein Gebet? Erster Gedanke, immer. Egal wann. Aber für eine regelmäßige Gebetszeit ist mir der Morgen am liebsten. Die Gebetszeit gleich am Morgen ist ein Zeichen für mich, dass Jesus zuerst kommt. Und danach kommt erst alles andere. All die Dinge, die getan werden müssen oder getan werden sollen. Und damit ich mich nicht verrenne oder verzettle in meiner Zeit und die Zeit mit Jesus das Gebet vielleicht hinten anstellt oder auch mal ausfällt. Die Gebetszeit gleich zu Beginn des Tages ist ein Zeichen für mich und soll mir ganz klar machen, dass Jesus zuerst kommt. Auch ich muss mir das immer wieder klar machen, muss mich ein bisschen selber überlisten oder besser selbst erziehen dazu, dass ich Jesus die erste Stelle in meinem Leben geben will. Möchte Gott eigentlich, möchte Jesus, dass wir zu ihm beten? Gott hat den Menschen als sein Gegenüber geschaffen, so steht es ja in der Schöpfungsgeschichte. Ne? Er schaffte den Menschen nicht einfach so, wie er den Rest, die Natur und die ganze Welt geschaffen hat, sondern er hat den Menschen ganz bewusst als sein Gegenüber geschaffen. Und wir lesen zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott am Abend durch das Paradies, den Garten Eden, gewandelt ist, um nach Adam zu suchen. Warum sucht er Adam? Um Gemeinschaft, um Beziehung mit ihm zu haben. Und am Ende der Bibel, da steht in der Offenbarung, dass wir eines Tages wieder bei Gott sein werden und er wird bei uns wohnen. Und da schließt sich für mich der Kreis. Ja, wenn ich dann so darüber nachdenke, dann muss es doch wohl ziemlich einfach sein mit dem Beten. Gott möchte Gemeinschaft mit mir und ich möchte Gemeinschaft mit Gott. Aber warum fällt mir denn das Beten trotzdem häufig so schwer? Im Katechismus der katholischen Kirche gibt es den ganzen Artikel 8 über das Beten. Da steht, dass uns die großen Beter des alten Bundes zusammen mit Jesus selbst lehren, dass Beten Kampf bedeutet. Kampf gegen wen? Gegen uns selbst, so steht da, und gegen die List des Versuchers oder Teufel, der alles unternimmt, um den Menschen vom Gebet, von der Vereinigung mit Gott abzuhalten. Kampf gegen mich selbst? Warum? Meine menschliche Natur bringt viele Dinge mit sich, die mich von Gott fernhalten wollen, so scheint es ja. Einige Tipps oder besser Anweisungen von Jesus zum Gebet haben wir vorhin ja schon in der Lesung gehört. Darauf gehe ich vielleicht noch ein kleines bisschen ein. Das sind nämlich Gebetshindernisse nach Matthäus, die das Gebet selbst zum Kampf machen. Der erste Punkt ist Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Da ist die Frage nach dem Warum. Warum beten wir? Die Kritik richtet sich an Menschen, die ihr Gebet inszenieren, zur Schau stellen, um einen gewissen Eindruck bei anderen zu erreichen. Die vielleicht mehr zu den menschlichen Zuhörern als zu Gott selbst sprechen. Und ich muss leider sagen, auch mir ist das doch wichtig, was andere über mich denken. Und so formuliere ich so manches Gebet vorab im Kopf oder manchmal sogar auf Papier, damit es sich klug und weise anhört. Das ist für Gott garantiert nicht wichtig, aber mir ist es wichtig, wegen der Menschen, wahrscheinlich auch wegen euch, die mir zuhören. Und damit ist mein Gebet für Gott, nicht nur für Gott, sondern auch für die Zuhörer. Ich spreche eigentlich zu Gott, aber mir ist vollkommen bewusst, dass andere es hören und mir ist dabei wichtig, was die anderen darüber denken. Und so ist tatsächlich das Gebet, diese Art von lautem Gebet in der Gemeinschaft, ein Kampf gegen mich selbst. Weniger von mir, mehr von dir, o Herr. In Johannes 3, Vers 30 steht, Christus soll immer wichtiger werden, aber ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt oder das, was in Matthäus 6, Vers 6 steht. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Auf den ersten Blick hört sich das ja an, so als wenn das genau das Gegenteil ist von dem anderen. Nicht in Gemeinschaft beten, sondern allein im Kämmerlein. Das steckt da bestimmt auch zum Teil drin. Aber nicht nur. Denn in unserer heutigen Zeit, heutzutage, sind wir eigentlich nie so richtig alleine. Da ist unser Handy, das Smartphone mit WhatsApp oder ein Tablet, ein Fernseher, Netflix, Werbung, irgendwelche Spielchen oder es klingelt an der Tür und der Paketdienst kommt. Und alle diese Dinge, die wollen immer unsere Aufmerksamkeit. Und dein Kämmerlein, von dem Jesus hier spricht, ist ein sicherer Ort, sicher vor all diesen Ablenkungsmöglichkeiten. Ein Ort, an dem du allein sein kannst, alleine mit dir und Gott. Das Motiv hier, das dahinter steckt, das ist Aufmerksamkeit. Die volle Aufmerksamkeit für Jesus. Ein Raum, in dem wir nicht abgelenkt werden und ungestört mit Jesus zusammen sein können. Das Kämmerlein, das muss nicht irgendein besonderer Raum in deinem Haus sein oder in deiner Wohnung. Das kann auch dein Auto sein, auf der täglichen Fahrt zur Arbeit oder ein Spaziergang oder beim Joggen, ganz wie es für dich passt. Eine Zeit, wo du nicht abgelenkt bist, das kann dein stilles Kämmerlein sein. Manche nehmen auch eine wiederkehrende Tätigkeit, zum Beispiel beim Putzen oder Kochen oder vielleicht beim Rasenmähen und Mähen oder Unkraut jäten. Dem Gebet die volle Aufmerksamkeit geben, das ist auch ein Kampf für mich. Denn meine Aufmerksamkeit ist auch umkämpft. So vieles will meine Aufmerksamkeit oder anders gesagt, mich ablenken vom Gebet. Dann haben wir noch Matthäus 6, Vers 7 und 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Was kann damit wohl gemeint sein? Vielleicht wollen diese Verse uns daran erinnern, dass wir Gott nicht überreden können und ihn auch nicht überzeugen können von dem, was wir wirklich wollen, wo unsere Motive eigentlich sind, warum wir irgendwas wollen. Und am besten sagen wir ihm auch noch genau, wie er es dann machen soll. Lieber Gott, mach das doch so und so, damit das und das dabei rauskommt. Wunschautomat, hat jemand gesagt in einer Predigt. Beten zu Gott wie zu einem Wunschautomaten. Herr, mach doch bitte, dass ich einen Parkplatz finde. Lass mich doch bitte diese Schraube wiederfinden, die mir gerade runtergefallen ist. Und mach doch, dass mein Knie nicht andauernd wehtut. Und genauso bete ich oft. Und was soll ich euch sagen? Meistens finde ich sogar sofort einen Parkplatz. Und auch die runtergefallene Schraube ist sofort wieder da. Aber Gott ist für mich trotzdem nicht irgendwas, was ich einfach benutze. Und Gott, Jesus, lässt sich auch nicht von uns benutzen, gar auf keinen Fall, sondern er ist gnädig. Und vielleicht möchte er dadurch auch meinen Glauben stärken, denke ich, so, dass ich bete und ich bekomme was. Aber vor allem jedoch geht es darum, im Gebet Zeit mit Jesus zu verbringen. Im Katechismus steht auch noch übrigens, wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Wie ist das zu verstehen? Das eine ist doch vom anderen nicht zu trennen. Weil das Beten das Pflegen einer Beziehung ist und nicht das Erledigen einer To-Do-Liste. Das zieht sich durch das ganze Leben, den ganzen Tag hindurch und ist doch nicht aufzutrennen zwischen Gottesdienst oder Gebetszeiten und Alltag. Ich kann meinen Tag, mein Leben nicht in Zeiträume zerlegen und dann zeitweise ein normales Leben führen wie alle anderen, um dann, wenn ich zum Beispiel hier im Gottesdienst bin oder wenn ich bete, mir eine innige Liebesbeziehung zu Jesus zu wünschen oder so tun, als ob es sowas gäbe. Versuch für ein Beispiel dazu ist Folgendes. Als junger Mann habe ich ein paar Jahre im Ausland gearbeitet und war teilweise über mehrere Monate nicht zu Hause. Ich war aber schon verheiratet mit der späteren Mutter meiner Kinder, da hatten wir noch keine Kinder. Es war zu der Zeit nicht mal einfach möglich, eine Nachricht zu schreiben oder anzurufen und natürlich haben wir uns auch nicht gesehen. Und außer Briefe zu schreiben und zu empfangen, und die waren auch manchmal einen Monat unterwegs, gab es kein Lebenszeichen, keinen direkten Austausch zwischendurch. Ich habe aber trotzdem viel an meine Frau gedacht und auch in Gedanken mit ihr gesprochen. Ich war ja auch im Ausland immer noch verheiratet. Das hat mein Verhalten zu weiten Teilen bestimmt, zum Beispiel im Umgang mit anderen Frauen. Nicht nur so beeinflusst, sondern das hat es bestimmt. Ich habe mich verhalten wie ein verheirateter Mann und nicht wie ein Junggeselle, der weit weg ist von zu Hause. Und ich habe anderen auch von meiner Frau erzählt, dass ich verheiratet bin. Bestimmt einmal deswegen, weil ich sie vermisst und habe und also weil ich sie auch liebe, aber auch ein Stück weit, um mich zu schützen vor Versuchungen. Ich habe an meine Frau gedacht, habe ihr geschrieben und habe sie vermisst. Und wenn wir uns dann wieder gesehen haben, wenn ich dann wieder zu Hause war, dann haben wir diese Beziehung weitergeführt, weil die Beziehung ja nie unterbrochen war. Nur weil wir uns nicht gesehen haben und nicht miteinander gesprochen haben, haben wir doch beziehungstechnisch nicht zwei unterschiedliche Leben geführt. Ja, natürlich war die Zeit im Ausland fast wie ein zweites Leben. Da sind andere Menschen, andere Essgewohnheiten, anderes Wetter, alles Mögliche ist anders. Aber trotzdem war die Beziehung zu meiner Frau, die Liebesbeziehung, doch nicht unterbrochen. Vielleicht wird der Ausspruch, wir leben, wie wir beten, weil wir leben, wie wir beten, dadurch ein bisschen verständlicher. Der Schreiber will uns ja eigentlich klar machen, dass das Leben zusammengehört. Und ich darf und muss mich fragen, ob ich, wenn es um das Gebet geht, mich so verhalte wie bei der Beziehung zu meiner Frau im Ausland. Wie ist es mit meiner Beziehung zu Jesus? Den Tag über denke ich leider nicht so häufig oder kaum an Gott. Ich rede auch nicht mit ihm und wahrscheinlich verhalte ich mich auch nicht so, als ob ich eine innige Liebesbeziehung zu Jesus habe. Ich muss feststellen, mein Alltag ist nicht von der Beziehung zu Gott bestimmt. Und dann im Gebet, dann tue ich so oder ich wünsche mir so, dass alles super in Ordnung ist zwischen Jesus und mir. Ach, mein lieber Herr Jesus, wie wäre es eigentlich, wenn ich eine Beziehung zu einem guten Freund oder auch zu Ingmarie so führen würde? Auf der einen Seite, wenn ich sie nicht sehe, tue ich so, als wenn es sie gar nicht gibt und ich melde mich nicht und was weiß ich und denke vielleicht auch nicht, aber dann, wenn ich was von ihr will oder wenn ich sie wieder treffe, dann tue ich so, als ob sie mein Ein und Alles ist. Ach, mein Schatz. Vielleicht funktioniert das sogar ein oder zwei oder dreimal ganz gut. Aber dann irgendwann, dann fühlt sich der andere doch ziemlich veräppelt und nimmt mir das vielleicht gar nicht mehr ab, dass es mir wirklich ernst ist mit der Beziehung, der Freundschaft. Du kannst ja auch mal überlegen, wie es für dich selber wäre, wenn es andersrum ist, wenn sich jemand anders so mit zu dir verhalten würde. Wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Und dann fällt mir der Donnerstag, der letzte Donnerstagabend ein. Wir sind da bei Nachbarn zu einer Geburtstagsparty eingeladen oder Geburtstagsfeier eingeladen. Und dann kommt ein Gespräch auch über Menschen, auch Nachbarn von anderen Gästen und wie die sich komisch verhalten. Und dann rutscht das Gespräch hin zu Menschen, die die Gesprächspartner anscheinend beide kennen. Und es wird gelästert über die Dinge, die diesen Leuten zu eigen sind, aber vielleicht schon lange, lange, lange Jahre zurückliegen, wohl mehrere Jahrzehnte. Und dann kommt eine Frau dran, die ich gut kenne. Es wird ihr Leben und vor allen Dingen ihre Fehler natürlich und auch der andere, vielleicht nicht so gut angepasst scheinende Lebensweg besprochen. Leider in einer Art, wie es der Frau und dann auch später ihrem Mann überhaupt nicht gerecht wird. Es wird über die Frau so richtig böse abgelästert, richtig schlimm. Ich denke zwischendurch, was reden die da eigentlich? Ihr kennt die doch gar nicht wirklich. Oder was soll das? Das ist doch schon viele Jahrzehnte her. Aber ich sage nichts. Ich greife nicht ein. Ich bin richtig feige. Und ist es nicht so, dass in der Bibel steht, in Gottes Wort, dass wir uns nicht beteiligen sollen am Unrecht? Ich sage nichts an diesem Abend. Dieser Abend, diese Zeit war ganz offensichtlich wohl ein Stück Zeit, in der mein Christsein nicht vorhanden war. Ich bete, wie ich lebe, weil ich lebe, wie ich bete. Ich wünschte, mein Leben wäre ein immer fortwährendes Gebet. Meine Verbundenheit mit Jesus wäre immer ununterbrochen vorhanden. In der Arbeitswelt habe ich in meiner damaligen Firma mal erlebt, wie das Bewusstsein für Arbeitssicherheit geschaffen wurde. Ja, wirklich geschaffen wurde. Nachdem es immer häufiger Unfälle mit hohen Kosten und vor allen Dingen auch Prestigeverlust gegeben hat, wurde plötzlich über Sicherheit, über Arbeitssicherheit nachgedacht. Wo wir vorher 30 Stunden arbeiten sollten, ist dem plötzlich eingefallen, nach 30 Stunden könnte sein, dass die Leute müde werden. Und vielleicht machen sie deswegen Unfall, vielleicht sollten wir die zwischendurch mal schlafen lassen und solche Sachen. Und es wurden jede Menge Sachen erlassen und Vorschriften und alles Mögliche, damit das getan wird. Und wenn man das nicht macht, wie man dann damit bestraft wird. Das fing tatsächlich schon im Kleinen an. Aber man hat festgestellt, irgendwie ist das nicht in den Köpfen und in den Herzen von den Leuten angekommen. Die sollten dann, wenn sie eine Glühbirne auswechseln, eben mal nicht kurz auf den Stuhl steigen, sondern sich eine Leiter holen und einer sollte die Leiter auch noch festhalten und die sollten auch noch überlegen, aber zu Hause, Was haben sie zu Hause gemacht? Da sind sie auch wieder auf den Stuhl gestiegen. Also hat es eigentlich nichts gebracht. Wenn keiner hingeguckt hat, haben sie so weitergemacht wie vorher. Und dann wurde ein Programm gestartet, das nannte sich 24 Hours Lifestyle. Das Ziel war, mit dem Wissen, dass es nicht anders geht, dass es nicht zu trennen ist, deine Arbeitssicherheit oder dein Verhalten in Arbeitssicherheit ist nicht zu trennen von den Zeiten, die du auf der Arbeit bist und wo du zu Hause bist. Das muss dir tatsächlich in Fleisch und Blut übergeben. Das war eine regelrechte Umerziehung, in der man wirklich viel, viel Aufwand und viel Zeit und auch Geld gesteckt hat. Aber nach und nach hat das wirklich gefruchtet und wurde auch dann von mir umgesetzt. Und genau so möchte ich auch das Gebet in meinen Alltag integrieren. Es soll auch ein 24-Stunden-Lebensstil werden. Das ist wirklich mein Ziel. Ich will nicht nur zu bestimmten Zeiten mit Jesus sprechen oder die Notrufnummer Gottes wählen, die 50-15. Kennt ihr die übrigens? Das ist Psalm 50, Vers 15. Dort steht, ruf mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Ich möchte mein ganzes Leben in der Gegenwart von Jesus verbringen und ich möchte den Heiligen Geist spüren und ich will mich leiten lassen, möchte immer jede Sekunde seine Liebe empfangen und weitergeben. Und vielleicht möchte ich auch so ein kleines bisschen leuchten wie Mose, nachdem er bei Gott auf dem Berg Sinai mit ihm zusammen war. Aber es steht auch geschrieben, dass er, Gott, den glimmenden Docht nicht auslöscht und das geknickte Rohr nicht abbricht. Und in Philipper 2, Vers 13 steht, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Und so darf ich und wir alle weiter auf Jesus vertrauen und auf ihn hinschauen als den Anfänger und Vollbringer oder Vollender des Glaubens. Dankeschön. Amen.